Gut, ich möchte heute über eines oder über eigentlich das gewaltigste und bekannteste Gebet der gesamten Bibel sprechen. Es gibt ein Gebet in der Bibel, das so bekannt ist wie kein zweites. Und ich möchte euch mal fragen, wisst ihr, welches das ist? Genau, das Vaterunser, das sogenannte Vaterunser. Und ich möchte heute und die nächsten Wochen über dieses Gebet mit euch sprechen. Und weil ich glaube, dass in diesem Gebet unglaublich viel Wichtiges für unser Leben drinsteckt. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Gebet Jesu so richtig unser Herz berühren kann und unser Herz verändern kann. Und dass dieses Gebet Jesu so uns in eine tiefere Beziehung zu Gott hineinführen kann. Wenn du mich als Pastor fragen würdest, was ist eine der häufigsten Fragen, die dir in deinem Dienst gestellt wird? Und zwar von Christen und Nichtchristen, dann ist es diese Frage, wie bekomme ich eine tiefe Beziehung zu Gott? Wie bekomme ich eine tiefe Beziehung zu Gott? Wie komme ich nah an Gott heran? Das ist irgendwie so in jedem Menschen drin, das ist irgendwie der Wunsch jedes Menschen, nah an Gott heranzukommen, dass ich ihn erleben kann, dass ich ihn fühlen kann, dass ich ihn spüren kann, dass ich seine Kraft und Herrlichkeit in meinem Leben erfassen kann. Und ich möchte heute über genau diese Frage mit euch sprechen. Wie bekomme ich eine tiefe Beziehung zu Gott? Wie kann deine und meine Beziehung zu Gott erfüllend und begeisternd sein? Darum soll es heute gehen. Denn wisst ihr, die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste, was es in diesem Leben gibt. Genau, da passt ein Amen. Die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste, was es in diesem Leben gibt. Diese Beziehung verändert unser Leben nämlich grundlegend. Und wenn wir diese Beziehung zu Gott verlieren, dann verlieren wir das Wichtigste in diesem Leben. Diese Beziehung macht das Leben erst richtig lebenswert. Es gibt ja viele wichtige Dinge in diesem Leben. Es gibt viele Dinge, die wichtig sind für uns. Viele wichtige Entscheidungen, die zu treffen sind. Zum Beispiel, wo soll ich wohnen? Oder kaufe ich ein Haus? Oder kaufe ich eine Eigentumswohnung? Oder miete ich mir etwas? Das sind wichtige Fragen. Wichtige Fragen des Lebens. Oder die Frage, soll ich mir ein neues Auto kaufen oder soll ich mir ein gebrauchtes Auto kaufen oder bleibe ich lieber beim Fahrrad oder als Fußgänger? Das sind wichtige Fragen. Das sind Fragen, die ganz, ganz wichtig sind für unser Leben. Oder ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man den richtigen Ehepartner wählt. Das ist eine wichtige Entscheidung, eine wichtige Frage des Lebens, eine ganz, ganz wichtige Sache. Oder ein junges Paar muss sich darüber Gedanken machen, wie viele Kinder man haben möchte. Oder die Frage der Berufswahl. Es gibt so viel wichtige Entscheidungen in diesem Leben. Oder ich finde es wichtig zu überlegen, wie setze ich mein Geld richtig ein? Oder wie gehe ich richtig mit Geld um? Oder mit meiner Zeit? All das sind ganz, ganz wichtige Dinge in diesem Leben. Aber es gibt eine Sache, die ist noch viel, viel wichtiger, nämlich die Beziehung zu Gott. Und diese Sache, diese Beziehung, die bestimmt eigentlich all diese anderen Fragen oder sollte all diese anderen Fragen bestimmen. Es geht darum, um die persönliche Beziehung zu Gott. Das ist die wichtigste Beziehung, die es gibt. Wisst ihr, man kann in diesem Leben so viel Geld haben, wie man möchte. Man kann das schönste Auto haben, die besten Kinder, den schönsten Ehepartner. Man kann alles, die wunderschönsten Sachen haben, die besten Urlaubsreisen machen. Aber das ist nicht das, was wirklich das Leben ausfüllt. Die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste, was es in diesem Leben gibt. Das ist die wichtigste Beziehung, die es in diesem Leben gibt. Und Jesus redet sehr, sehr viel über diese Beziehung. Und interessanterweise hat Jesus nicht nur darüber gesprochen, sondern er hat es seinen Jüngern vorgemacht, was es bedeutet, in dieser Beziehung zu Gott zu leben. Er hat es seinen Jüngern vorgelebt. Und diese Beziehung zu Gott, das hat Jesus uns ganz deutlich gezeigt, ist das begeisterndste und wichtigste, was es gibt. Jesus hat viel Zeit im Gebet verbracht. Viel Zeit im Gebet verbracht. Wisst ihr, ich treffe immer wieder Christen, für die ist Gebet so eine Last. Und wenn es um Gebet geht, und vielleicht geht es dir ja jetzt ganz genauso, du merkst schon, oh weh, jetzt geht es um Gebet. Vielleicht kommen sofort solche Schuldgefühle auf. Bei ganz, ganz vielen Christen kommen solche Schuldgefühle auf. Ja, ich weiß schon, ich habe zu wenig gebetet. Das ist so was, was bei ganz, ganz vielen Christen der Fall ist, dass sie immer meinen, sie haben zu wenig gebetet. Aber wisst ihr, das Gebetsleben Jesu zeigt uns, dass Gebet etwas absolut Begeisterndes ist, etwas Motivierendes ist, etwas Lebensveränderndes ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass du heute nicht mit Schuldgefühlen hier rausgehst, sondern mit einer Motivation für das Gebet, wo du sagst, ich möchte beten. Ich weiß, das ist etwas absolut Begeisterndes. Und ich möchte heute mit euch das Vaterunser anschauen. Und das Vaterunser kommt zweimal in den Evangelien vor, und zwar einmal im Matthäus-Evangelium und einmal im Lukas-Evangelium. Wir wollen es uns heute im Matthäus-Evangelium anschauen, aber wenn wir uns den Paralleltext im Lukas-Evangelium anschauen, dann sehen wir, dass Jesus dort gebetet hat und seine Jünger sahen es. Seine Jünger sahen, wie Jesus gebetet hat, und dann kam ihnen eine Frage. Und diese Frage hieß: Herr, lehre uns beten. Scheinbar war das Gebetsleben Jesu so attraktiv und begeisternd, dass sie das unbedingt lernen wollten. Ich möchte mal sagen, wäre das Gebetsleben Jesu so langweilig und fad gewesen, dann hätten sie vermutlich gesagt, also Jesus, so schnell brauchst du uns das noch nicht beizubringen. Es reicht schon, wenn du uns das irgendwann mal beibringst. Aber jetzt im Moment musst du uns das nicht unbedingt beibringen. Aber das Gebetsleben Jesu hatte so eine Dynamik und so eine Begeisterung, dass sie es unbedingt lernen wollten. Und ich möchte heute mit euch dieses gewaltige Gebet anschauen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass dieses Gebet uns berühren kann. Dass dieses Gebet uns in eine neue Dimension der Gemeinschaft mit Gott hineinführen kann und es unser Gebetsleben befruchtet und belebt. Und wir möchten gerne mal lesen aus Matthäus 6, Vers 9 bis Vers 13. Dieses bekannte Gebet, das wahrscheinlich jeder oder die allermeisten, die heute hier in diesem Raum sind, auswendig kennen. Ich lese mal dort. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was für ein gewaltiges Gebet. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns dieses Gebet heute aufschließen kann. Und dass dieses Gebet uns in der nächsten Zeit ganz neu begleitet. Und wir es vielleicht wieder ganz neu für uns entdecken als ein wunderbares Gebet, das unsere Beziehung zu Gott in eine tiefere Dimension hineinwachsen kann. Jesus sagt hier: Betet ihr nun so. Das heißt, das ist ein Mustergebet. Dass unser Gebetsleben, dass diese Dinge, die im Vaterunser drin sind, unser Gebetsleben beinhalten soll. Und wenn wir uns das Vaterunser anschauen, dann können wir das so in 12 Teile eigentlich einteilen, in 12 Bestandteile. Und die möchte ich mal kurz so einfach nur mal so euch durchgeben. Erstens, unser Vater im Himmel. Dann das zweite, geheiligt werde dein Name. Das dritte, dein Reich komme. Das vierte, dein Wille geschehe. Das fünfte, wie im Himmel, so auf Erden. Sechstes, unser tägliches Brot gib uns heute. Siebtens, und vergib uns unsere Schuld. Achtens, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Neuntens, und führe uns nicht in Versuchung. Zehntens, sondern erlöse uns von dem Bösen. Elftens, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und zwölftens, Amen, genau, Amen, das heißt, so sei es, genau so soll es sein. Jesus lehrt uns hier, wie wir beten sollen, anhand von 12 Bestandteilen, und die möchte ich jetzt in den nächsten Wochen mit euch so in den Predigten durchgehen. Und ich glaube, dass wir hier ganz, ganz vieles für unser Gebetsleben lernen können. Dieses Gebet, so habe ich schon vorher gesagt, ist so ein Mustergebet für alle Christen aller Zeiten weltweit. Ist das nicht fantastisch, dass das ein Gebet ist, das überall gebetet wird? Auf der ganzen Welt? Also ich finde das gewaltig. Das ist ein Gebet, das überall auf der ganzen Welt gebetet wird. Leider haben viele aus diesem Gebet eine Tradition gemacht, wo sie nur noch etwas aufsagen, eine Tradition aufsagen. Aber die Inhalte dieses Gebets sind unglaublich wichtig. Und sie haben eine ganz große Sprengkraft für unser Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns dieses Gebet regelmäßig betet. wirklich so diese Inhalte in sein Gebetsleben aufzunehmen und dass wir dieses Gebet regelmäßig täglich beten, denn es hat eine gewaltige Kraft für unser Leben. Schauen wir uns dieses Gebet etwas genauer an. Nun, wenn wir das Vaterunser im Matthäusevangelium anschauen, und das haben wir jetzt gelesen, dann sehen wir direkt die Verse davor. Ist ein interessanter Zusammenhang, denn Jesus gibt uns ein paar ganz wichtige Grundlagen für unser Gebet. Und ich möchte heute auch mal so eine Grundlage für das Vaterunser legen. Und dann möchten wir in das Vaterunser selber hineingehen. Es heißt nämlich dort in Matthäus 6, Vers 5 bis 8, das sind direkt die Verse davor, da heißt es, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Interessant. Jesus gibt hier drei ganz wichtige Grundlagen für unser Gebet. Und die sind auch ganz wichtig für das Vaterunser. Die erste Grundlage ist, Jesus sagt, dass wir nicht beten sollen, damit wir von den Menschen gesehen werden. Beim Gebet geht es um Reden mit Gott, nicht mit Menschen. In erster Linie. Wenn du jemandem etwas mitteilen möchtest, dann geh direkt zu ihm und rede zu ihm. Und rede nicht im Gebet zu ihm. Das ist nicht das, wie wir reden sollen, sondern es geht darum, dass wir mit Gott reden. Das ist Gebet. Und Jesus sagt hier, er spricht hier von den Heuchlern, die es lieben, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen zu stehen und dort lange Gebete zu machen. Und zwar, um sich öffentlich zur Schau zu stellen. Und das ist nicht das, was Gebet ist. Gebet ist Reden mit Gott. Bei Gebet geht es in erster Linie nicht um Menschen, sondern um Gott. Wir reden zu ihm. Du musst nicht Menschen beeindrucken mit deinem Gebet. Hast du das gehört? Du musst nicht Menschen beeindrucken mit deinem Gebet. Deshalb habe ich auch manches Mal Probleme damit, wenn Leute damit prahlen, wie viel und wie lange sie beten. Ich frage mich, warum, ich meine, Jesus hat ja hier ganz, ganz deutlich gesagt, wir sollen das nicht tun. Und warum müssen manche Menschen immer sagen, dass sie 5 Stunden am Tag beten? Ich frage mich, warum muss das so sein? Es geht doch beim Gebet eigentlich um etwas ganz, ganz anderes. Manchmal sagen auch Leute, aber Markus, ich kann nicht laut beten, ich kann keine so schönen Worte formulieren. Geht's beim Gebet darum, schöne Worte zu formulieren? Nein, es geht um die Beziehung zu Gott, es geht um unser Herz. Es geht darum, dass wir nicht Menschen damit beeindrucken, wie wir beten, sondern dass wir zu Gott sprechen. Jesus sagt hier, dass Gebet eine verborgene Kraft ist, die gewaltige Auswirkungen hat. Jesus sagt, dass nicht das Äußere entscheidend ist, sondern das Innere. Darum geht es Gott. Jesus sagt hier zweitens, eine zweite wichtige Grundlage. Jesus sagt, wir sollen uns zurückziehen zum Gebet. Auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir sollen in die Kammer gehen. Dort, wo wir im Verborgenen beten, das sieht Gott, wenn wir im Verborgenen beten, und er wird uns vergelten. Hast du das gehört? Gott sieht dein Gebet im Verborgenen. Und es hat große Auswirkungen. Wenn du im Verborgenen betest, hat das große Auswirkungen. Gebet ist Beziehung. Es ist wie in jeder Beziehung. Wisst ihr, in einer Beziehung, es ist gut, im Alltag miteinander zu reden. Aber es ist auch wichtig, Qualitätszeit zu haben. Zeit zu haben, wo man speziell reserviert hat für einander. Das ist wie mit meiner Beziehung zu Christine. Wir reden viel im Alltag miteinander. Aber es braucht auch ganz spezielle Zeiten, die man sich reserviert für die Beziehung, wo man an der Beziehung arbeitet, wo man miteinander Zeit hat, wo man miteinander redet und sich miteinander beschäftigt. Und genauso ist es in der Beziehung mit Gott. Es ist gut, wenn du im Alltag regelmäßig mit ihm redest. Aber du darfst auch eine spezielle Zeit dir reservieren für Gott. Eine ganz spezielle Zeit für ihn reservieren. Jesus hatte solch eine Gebetskultur. Wir lesen es immer wieder. Er zog sich zurück. Er zog sich zurück zum Gebet. Jesus hatte solch eine Gebetskultur. Er war zwar ständig in Verbindung mit Gott, Aber er nahm sich auch ganz bestimmte Zeiten, wo er sich zurückzog. Wann? Das ist eigentlich gleichgültig. Ich würde dir den Rat geben, gib Gott die beste Zeit des Tages. Dann, wann du am meisten wach bist, dann, wann du am meisten fit bist, die Zeit solltest du Gott geben. Ob es morgens ist, ob es abends ist, ob es mittags ist, ist ganz gleich wann. Aber nimm dir eine Zeit, wo du dich in die Kammer, also als zurück, das ist ein Zeichen für Zurückzug, wo du dich zurückziehen kannst zu Gott und wo du ganz speziell Zeit für ihn reservierst. Gib Gott die beste Zeit des Tages. Und das ist Zeit, wo dein Akku neu aufgeladen wird. Ihr wisst ja, was mit einem Handy passiert, wo der Akku nie aufgeladen wird, oder? Also ich hatte ein altes Handy habe ein altes Handy und ich habe das bei mir auf meinem Schreibtisch liegen gehabt, jetzt eine ganze Zeit lang, und plötzlich macht es piep, piep, piep und ich denke, was piepst da plötzlich? Und dann sehe ich, dass das Handy aus war. Weshalb? Der Akku war aus. Wenn man ein Handy nicht mehr lädt, dann geht irgendwann der Akku aus. Und genauso ist es in unserem Leben. Und diese Zeit des Gebets, wo wir uns zurückziehen zum Gebet, ist die Zeit, wo unser Akku geladen wird, wo wir wieder neue Kraft bekommen. Deswegen nimm dir die Zeit für diese wichtigste Beziehung, die es gibt. Und drittens, eine dritte Grundlage, die Jesus hier uns gibt, ist, nicht die Anzahl der Worte sind entscheidend, sondern das Herz. Es geht nicht darum, wie viele Worte du machst. Es ist interessant, dass gerade im Zusammenhang mit dem Vater Unser von dem Plappern wie die Heiden die Rede ist. Also ich war schon in Veranstaltungen, wo das Vaterunser ganz genau so gesprochen worden ist. Es war ein Plappern. Es war etwas, wo man gemeint hat, viele Worte zu machen. Wenn du 10 Vaterunser oder 15 Vaterunser betest, dann wird Gott dich hören. Aber es geht nicht darum, dass wir ein Gebet herunterleiern, sondern es geht darum, dass wir den Inhalt dieses Gebets in unser Gebetsleben aufnehmen. Und das hat ganz, ganz große Auswirkungen. Also 3 ganz wichtige Grundlagen für das Gebet. Und noch etwas möchte ich euch aufmerksam machen. Es gibt ein Schlüsselwort im Vaterunser. Ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselwort. Und dieses Schlüsselwort, das in diesem Gebet steht, ist das Wort heute. Heute. Heute oder täglich. Jesus sagt, wir sollen beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das sagt Jesus. Heute. Das Vaterunser sollte man also täglich beten. Das Vaterunser ist ein Gebet, das täglich gebetet werden darf. Heute oder täglich, das ist das Schlüsselwort des Vaterunsers. Und es ist auch das Schlüsselwort unserer Beziehung zu Gott. Denn nicht im Gestern und nicht im Morgen möchte Gott uns begegnen, sondern im Heute. Gott möchte uns im Heute begegnen. Das Heute ist für Gott entscheidend. Im Hebräerbrief heißt es einmal, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Gott geht es um unser Heute. Ich möchte das mal kurz erklären, warum das heute so wichtig ist. Mal angenommen, du hast den Eindruck, du willst heute eine Beziehung zu Gott bauen. Und dann kommt etwas dazwischen und du sagst, okay, ich mach's halt morgen. Aber wisst ihr, morgen ist heute schon gestern. Das braucht jetzt ein bisschen. Morgen ist heute schon gestern. Das heißt, du kannst nur im Heute eine Beziehung bauen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Du kannst nur heute Gott begegnen und zu ihm beten. Denn wenn du morgen früh um 0.01 Uhr aufwachst, dann ist Montagmorgen und dann ist nicht morgen, sondern dann ist heute. Versteht ihr, was ich sagen will? Okay, ist vielleicht ein bisschen schwieriger Gedanke, aber lohnt sich darüber nachzudenken. Mit anderen Worten, wir dürfen Gott im Heute begegnen und wir können Gott eigentlich nur im Heute begegnen. Du darfst Gott jeden Tag neu in seiner Gegenwart, du darfst in seine Gegenwart jeden Tag neu kommen. Immer im Heute. Es geht um das Heute. Heute sollst du deinem liebenden Vater begegnen. Verschiebe dieses Gebet nicht auf morgen, sondern bete es im Heute, jeden Tag. Das Vaterunser sollte täglich gebetet werden. Das ist das, was Jesus hier ganz, ganz deutlich macht mit diesem wichtigen Wort heute. Diese Inhalte sollen unser Gebetsleben prägen. Deine Beziehung zu Gott wird im Heute tiefer und stärker. Und nur im Heute kannst du Gott in seiner Herrlichkeit und seiner Kraft begegnen. Denn morgen ist schon wieder heute. Und in 3 Tagen ist auch wieder heute. Und wir dürfen jeden Tag neu so Gott begegnen. Wenn wir uns das Vaterunser genau anschauen, dann stellen wir fest, dass es eben diese 12 Punkte gibt, die ich vorhin euch gezeigt habe. Und dass es von diesen 12 Punkten 7 Bitten gibt. Und diese 7 Bitten, von diesen 7 Bitten enthalten, beschäftigen sich 3 Stück alleine nur mit Gott. Da geht es nur um Gott. Und ich glaube, dass das auch für unser Gebetsleben ganz, ganz wichtig ist. Ich möchte dich mal fragen, womit beschäftigst du dich in deinem Gebet? Was ist das Zentrum deines Gebets? Was ist das, was dein Gebetsleben eigentlich ausmacht? Manche beten nur, ich, meiner, mich, mir, Herr, segne du uns 4. Es geht nur um sie, die ganze Zeit, alles was sie haben, sind ihre Anliegen. Herr, du musst doch und du bitte mach und bitte du siehst doch meine Probleme und meine Nöte und das und jenes. Ich glaube, dass wir vom Vater unser etwas ganz, ganz Wichtiges zunächst einmal lernen können, dass es in erster Stelle mal um Gott geht. Das Vater unser ist auf Gott ausgerichtet. Es geht in erster Linie mal um ihn. Fast 50% der Bitten des Vater unsers beschäftigen sich mit Gottes Anliegen, mit dem, was ihn bewegt, was sein Herz bewegt. Natürlich geht es auch um unsere Anliegen, wir werden dazu noch kommen, aber in erster Linie, als allererstes geht es mal um seine Anliegen. Die Frage ist das in deinem Gebetsleben auch so? Das Vaterunser beginnt ja mit den Worten und ich möchte das jetzt so im Einzelnen einfach durchgehen. Es heißt hier, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Das ganze Gebet beginnt mit der Adresse. An wen ist es adressiert? Das ist wie so bei einem Brief. Wenn du einen Brief schreibst und du schickst den Brief ab, dann musst du den adressieren. Dann schreibst du zum Beispiel an Peter Meier, ich hoffe, dass jetzt keiner Peter Meier hier heißt, in der Apfelbaumstraße 35 in 8010 Graz. Und dann kommt dieser Brief nicht an, weil diese Straße gibt es nämlich nicht. Du musst die richtige Adresse herausfinden, damit ein Brief ankommen kann. Ich habe das schon einige Male erzählt. Ich habe mal etwas sehr, sehr Lustiges erlebt, als ich noch hier im Haus gewohnt habe. Da haben wir einen Brief bekommen und der war adressiert an Herrn Graf von Hötz in der Endorfstraße 64, 8010 Graz. Und dann stand da drin, sehr geehrter Herr Graf von Hötz. Und das war dann ein Spendenbrief. Es ging dann darum, dass die Leute hatten wahrscheinlich gedacht, das muss irgendein Adeliger sein, der wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld haben. Auf jeden Fall interessant war, dass dieser Brief ankam. Aber normalerweise muss man die richtige Adresse haben, damit ein Brief wirklich ankommen kann. Und genauso ist es eigentlich in unserem Gebet. Wir müssen wissen, zu wem wir beten. Wir müssen die genaue Adresse kennen. Und hier heißt es, unser Vater im Himmel. Ich finde es interessant, das erste Wort dieses Gebets ist unser. Unser, ein Ausdruck der Einheit. Dieses Gebet ist kein Gebet für mich, sondern es ist ein gemeinsames Gebet. Es ist ein Gebet der Einheit der Christen, ein Gebet des Miteinanders, unser Vater. Darf ich dich mal fragen, weißt du, wie häufig im Vater unser das Wort Ich vorkommt? 0. Kein einziges Mal. Es geht immer um unser. Es geht immer um das Gemeinsame. Das ist das, was Gott ganz, ganz wichtig ist. Gott hat uns in eine Gemeinschaft hineingestellt. Gott hat uns in eine Gemeinde hineingestellt. Und wir dürfen zusammen beten. Unser Vater. Und das finde ich etwas absolut Gewaltiges. Er ist nicht nur mein Vater, sondern er ist unser Vater. Wir brauchen einander. Christen sind in Gemeinschaft hineingestellt. Gott möchte keine Lonesome Rangers, die so alleine für sich ihren Glauben leben, sondern Gott möchte uns in eine Gemeinschaft hineinstellen. Und das ist das erste Wort im Vater unser. Unser Vater. Darum geht es. Wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinde. Das Vater unser ist ein Ausdruck unserer Einheit. Gott ist der Vater aller, die durch Jesus Christus Kinder Gottes geworden sind. Und diese Einheit bringen wir im Vater unser zum Ausdruck. Wir gehören zusammen. Wir sind eine große Familie. Das ist etwas Wunderschönes. Wir sind ein Volk. Wir sind ein Leib. Wir haben einen wunderbaren Vater. Das ist das, was wir im Vater unser zum Ausdruck bringen. Und Gott möchte, dass wir in dieser Einheit vorwärts gehen. Wir drücken das im Vater unser aus. Ich habe mich so gefreut über den Marsch für Jesus gestern in Wien. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Gestern war ein großer Marsch für Jesus in Wien. Es waren etliche von uns dort mit dabei. Und das war ein Zeichen der Einheit aller Christen. Da waren alle möglichen verschiedenen Konfessionen mit dabei. Es waren 12.000 Leute in Wien am Stephansplatz. Und ich finde das etwas Geniales, wenn so viele Christen zusammenkommen und wenn man gemeinsam bekennt, wir gehören zusammen. Wir stehen zusammen in diesem Land für unseren Vater. Wir bekennen Gott als unseren Vater. Ist das nicht gewaltig? Wir stehen zusammen. Wir dürfen gemeinsam als Christen zusammenstehen. Wir dürfen in Einheit vorwärts gehen. Und wisst ihr, Gott legt seinen Segen auf solche Einheit. Gott legt seinen Segen dort, wo die Einheit ist. In Psalm 133 heißt es, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander sind. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn, und jetzt hört einmal, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Hast du gehört? Segen hat etwas mit Einheit zu tun. Dort, wo Segen ist, dort, wo Einheit ist, dort legt Gott seinen Segen drauf. Und ich muss euch sagen, ich bin so dankbar für die Einheit hier in unserer Gemeinde. Ich bin so dankbar für das Miteinander, das wir in der Gemeinde haben dürfen. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns Einheit geschenkt hat in der Gemeinde. Und das ist ein großes Geschenk, auf das wir unbedingt aufpassen müssen. Denn der Teufel möchte nicht so sehr wie Einheit zerstören. Der Teufel möchte nicht so sehr wie Einheit zerstören. Die Einheit in Ehen. Die Einheit in Familien, die Einheit in der Gemeinde, die Einheit in der Gesellschaft. Denn wenn er die Einheit zerstören kann, dann hat er ein ganz, ganz großes Werk angerichtet und hat uns lahmgelegt. Deswegen müssen wir auf die Einheit unbedingt aufpassen. Unser Vater. Erstmal ein Ausdruck der Einheit. Und dann das nächste. Vater. Wow. Was für ein Wort. Vater. Gott ist unser Vater. Er ist nicht nur unser Schöpfer, sondern er ist auch unser Vater. Wir dürfen eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Gottes Wort sagt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wir sind Kinder Gottes und wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute hier in diesem Raum, bei dem ist der Begriff Vater nicht gerade sehr positiv besetzt. Du hast vielleicht keinen Vater gehabt oder hast deinen Vater nie kennengelernt oder du hast einen schlechten Vater gehabt. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist der beste Vater, den es gibt. Und du darfst jeden Tag neu wissen, du hast einen Vater im Himmel. Und zwar einen Vater, der sich um dich kümmert, der für dich da ist, zu dem du eine persönliche Beziehung haben darfst. Und dieser Vater, er ist der großartigste, der fantastischste, der mega stärkste Vater, den es gibt. Er ist der beste Vater, den es gibt. Es bedeutet, er ist ein Vater, der dich nie missbraucht. Ein Vater, der nie ungerecht zu dir ist. Ein Vater, der niemals lieblos oder untreu ist, denn Liebe und Treue ist sein Wesen. Ein Vater, der allezeit Zeit für dich hat. Der immer Zeit für dich hat, der dich nie verlässt und niemals im Stich lässt. Ein Vater, der immer nur Gutes mit deinem Leben im Sinn hat, der niemals etwas Schlechtes für dein Leben möchte, sondern der das Beste mit deinem Leben im Sinn hat. Er ist ein guter Vater. Er ist der Vater jeder Vaterschaft, so heißt es einmal im Epheserbrief. Das ist unser Gott. Gott, unser Vater. Das bedeutet aber auch, dass Gott eine bedingungslose Liebe zu uns hat. Wisst ihr, ein guter Vater liebt seine Kinder, auch wenn sie schlimm sind. Stimmt das, ihr Väter? Okay, ich weiß nicht, wo ich da heute gelandet bin, aber auf jeden Fall bei mir ist das so. Ein guter Vater liebt seine Kinder auch dann, wenn sie schlimm sind. Und die Liebe Gottes zu uns ist eine bedingungslose Liebe. Die Liebe Gottes zu dir ist eine bedingungslose Liebe. Wisst ihr, die meiste Liebe, die wir Menschen kennen, knüpft sich an Bedingungen. Mal als Beispiel, wenn du noch unverheiratet bist und mit einer jungen Frau ausgehst und du dich das dritte Mal schlecht benommen hast, dann könnte es sein, dass die Liebe am Ende ist. Deswegen ist es so wichtig, sich ordentlich zu benehmen, wenn man mit einer jungen Frau zum Beispiel ausgeht oder mit einem jungen Mann ausgeht. Stellt euch mal vor, so richtig schön beim Italiener und dann so ein richtig dicker Rülpser. Wow, der musste einfach mal raus. Nun, tu das nicht, mach das besser nicht. Das kommt nicht gut an. Das ist nicht etwas, was besonders gut ankommt. Liebe bei Menschen ist an Bedingungen geknüpft. Aber Gottes Liebe ist eine bedingungslose Liebe. Und das ist eine Liebe, die kennen wir Menschen gar nicht so. Das ist eine bedingungslose Liebe. Es ist eine Liebe, die ohne Bedingungen ist. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Ein Vater liebt seine Kinder, selbst dann, wenn sie schlechte Noten nach Hause bringen. Meine Kinder, bitte hört weg, wenn ihr irgendwo da im Raum seid. Aber Gottes Liebe zu dir ist wirklich bedingungslos. Es ist wirklich eine bedingungslose Liebe. Er liebt dich als sein Kind. Und ich möchte dir sagen, es gibt keinen Eintrittspreis in seine Gegenwart. Du kannst so kommen, wie du bist. Du darfst zu deinem Vater so kommen, wie du bist. Er liebt dich einfach so, wie du bist. Der Vater freut sich, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Gott freut sich über dich, wenn du zu ihm kommst. Wenn du einfach in seine Arme kommst. Wisst ihr, wie herrlich das ist als Vater, wenn die Kinder so richtig in die Arme des Vaters laufen. Und das ist bei Gott ganz genau dasselbe. Er wartet auf dich. Er möchte, dass du einfach in seine Arme läufst, dass du einfach zu ihm kommst. Du darfst frei sein in Gottes Gegenwart. Du darfst ganz frei in seine Gegenwart kommen und du darfst normal sein bei ihm. Du musst dich nicht verstellen, sondern du darfst echt sein bei ihm. Das finde ich absolut genial. Er ist dein Vater, dein Daddy, dein Papa, dein Abba. Abba, sagt die Bibel. Derjenige, zu dem du eine ganz innige Beziehung hast. Das ist unser Gott, unser Vater. Und jetzt wird die Adresse noch näher definiert. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Der du bist in den Himmeln. Hier heißt es, interessanterweise ist hier nicht die Rede von einem Himmel, sondern hier ist die Adresse, wo Gott herrscht und regiert, sind die Himmel. Das ist Plural. Und die Bibel kennt mindestens drei Himmel. Nicht wie der Schlagersänger sieben Himmel oder im siebten Himmel, sondern drei Himmel. Der erste Himmel ist unsere Atmosphäre, das ist der Himmel, den wir sehen draußen. Dann der zweite Himmel ist der Wohnort oder der Sitz der Geister oder der Engel oder der Dämonen. Und dann der dritte Himmel ist der Thron Gottes, das Zentrum seiner Macht und Herrschaft. Paulus spricht davon in 2. Korinther 12, dass er im dritten Himmel war, ins Paradies entrückt worden ist und dort unaussprechliche Dinge erlebt hat. Und hier heißt es, unser Vater in den Himmeln. Mit anderen Worten, unser Vater, der du alles unter deiner Kontrolle hast. Alles. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Ich habe mal eine schöne Definition dieser Aussage gehört. Jemand hat es mal so ausgedrückt, er hat gesagt, man könnte auch sagen, unser Vater, der du im Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt. Ist das nicht schön? Gott sitzt im Kontrollzentrum des gesamten Universums. Also stell dir erst mal vor, so bei der NASA, Cape Canaveral oder Cape Kennedy und dort, wo die Raketen abgeschossen werden. Und da ist ein riesiges Kontrollzentrum. Und nur als Bild gebraucht. Und Gott sitzt quasi im Kontrollzentrum des gesamten Universums. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Und um das mal so ganz bildlich sich vorzustellen, nur dass man es bildlich sich vorstellen kann, da ist ein riesiges Kontrollzentrum. Da gibt es unglaublich viele Bildschirme und da gibt es Knöpfe und Hebel und alles Mögliche. Und wenn man an diesen Knöpfen, auf diese Knöpfe drückt, dann geschehen gewisse Dinge. Und dann hat er da diesen Bildschirm von Graz, Freie Christengemeinde Graz. Und das ist ein großer Bildschirm, ein Touchscreen, stelle ich mir jetzt mal so vor. Und Gott sieht alles, Live-Übertragung. Und er sieht alles und er spricht ein Wort und Dinge geschehen. Das ist unser Gott. Er sitzt im Kontrollzentrum des gesamten Universums. Ein Vater, der im Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt. Und ich möchte dir sagen, er sieht dich auf seinem Bildschirm. Er sieht alles in deinem Leben. Er hat dich nicht vergessen. In Großaufnahme. Du bist in Großaufnahme. Er hat einen extra großen Screen für dich. Er weiß ganz genau, was in deinem Leben gerade geschieht. Und er ist da. Er ist bei dir. Er weiß ganz genau, was in deinem Leben gerade vor sich geht. Es ist ihm nichts entgangen, was dich betrifft. Das ist das, was eigentlich hier ausgesagt wird. Er weiß alles über dich. Er kümmert sich um dich, dein Kind. Und du darfst wissen, mein Vater hat alles unter seiner Kontrolle. Er sitzt im Kontrollzentrum des gesamten Universums. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Ist das nicht genial? Also ich liebe das Vaterunser. Ich finde das so genial, was da drin steckt. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Es ist so wichtig, dass wir die Adresse Gottes kennen. Unser Vater, der du bist in dem Himmel, der du über allem stehst, alle Macht hast. Gott ist größer als jeder andere. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist. Genau, da ist ein liturgisches Amen auf jeden Fall angebracht. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist. Das ist unser Gott und du darfst Großes von ihm erwarten. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und dann kommt die erste Bitte des Vaterunsers und die möchte ich heute noch mit euch gemeinsam anschauen. Nachdem wir unser Gebet adressiert haben, nachdem wir uns bewusst gemacht haben, mit wem wir eigentlich reden, kommt die erste Bitte, die wir aussprechen dürfen und sie hat etwas mit Gott zu tun. Es heißt hier, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Wir dürfen dafür beten, dass Gottes Name geheiligt wird. Das ist ein Ausdruck unserer Anbetung. Das ist ein Ausdruck unseres Ausrichtens auf ihn. Geheiligt werde dein Name. Wir wollen, dass Gottes Name groß gemacht wird. Wisst ihr, wir leben heute in einer Zeit und Welt, wo der Name Gottes von vielen Menschen geflucht wird, gelästert wird und verachtet wird. Und da dürfen wir beten, geheiligt werde dein Name. Dein Name, Gott, soll sichtbar werden in dieser Welt. Dein Name soll geheiligt, soll etwas Besonderes sein in dieser Welt und in dieser Stadt. Dein Name soll geehrt werden. Dein Name soll sichtbar werden. Dein Name soll in diesem Land und in dieser Stadt sichtbar werden. Das ist das, was wir eigentlich beten. Und dort, wo Blasphemisches und Gotteslästerliches gesprochen wird, da tut uns das weh. Und da ist es so wichtig, diese erste Bitte des Vaterunsers, geheiligt werde dein Name, dass dein Name, Gott, nicht gelästert und verflucht und verabscheut wird, sondern dass dein Name geheiligt wird. Und wisst ihr, in diesem Namen Gottes ist eine unglaubliche Kraft. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Deshalb soll dieser Name über Österreich erhoben sein, dieser Name über Graz erhoben sein. Wir dürfen den Namen Gottes bekennen und erheben. Das ist das, was Heiligen bedeutet. Ihn groß zu machen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist das, worum es geht. Und das dürfen wir mit dem Vaterunser beginnen. Das ist die erste Bitte des Vaterunsers. Geheiligt werde dein Name. Dein Name werde über dieser Stadt erhoben. Und wir möchten den Namen Jesus über dieser Stadt erheben. Deswegen sind wir hier als Gemeinde in dieser Stadt, dass wir den Namen Jesus über dieser Stadt erheben. Der Name, der über jedem anderen Namen ist. Petrus, bei der ersten Verfolgung, wo die Gemeinde Jesu das erste Mal verfolgt worden ist, stand auf und sprach voll des Heiligen Geistes, heißt es dort. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt nur einen einzigen Namen, in dem wir gerettet werden können. Und das ist der Name Jesus. Und wir beten dem Vater unser, geheiligt werde dein Name. Das ist der Name, der Leben bringt. Der Name über jedem anderen Namen. Und wir beten, geheiligt werde dein Name in diesem Land. Geheiligt werde dein Name in meinem Leben, dass mein Leben deinen Namen groß macht. In meiner Familie, in meiner Ehe, geheiligt werde dein Name. Dein Name soll sichtbar werden durch mein Leben. Der Name Jesus soll sichtbar werden. Name, das bedeutet auch Wesen. Name hat ganz, ganz viel mit Wesen zu tun. Das Wesen Gottes soll sichtbar sein. Im Alten Testament gibt es so wunderbare Namen Gottes zum Beispiel. Da gibt es Yahweh Jireh, der Herr, mein Versorger. Oder Yahweh Roi, der Herr, mein Hirte. Oder Yahweh Rapha, der Herr, mein Arzt. Oder Yahweh Shalom, der Herr, mein Friede. Es gibt so viele Namen Gottes im Alten Testament. Und wenn du diese Namen gebrauchst, wenn du diesen Namen heiligst, dann wirst du erleben, wie etwas von Gottes Wesen in dein Leben hineinkommt. Und deswegen beten wir gemeinsam, dein Name werde geheiligt. Der Name Gottes soll gepriesen, gelobt, geliebt und geehrt werden. Das ist die erste Bitte des Vaterunsers. Geheiligt werde dein Name hier in Graz. Der Name Gottes soll groß werden in dieser Stadt. Und ich würde dich bitten, in dieser Woche, möchte euch schon wieder Hausaufgaben geben, aber ich traue mich irgendwie nicht. Na, ich traue mich doch. Wohl, ich darf euch schon Hausaufgaben geben, oder? In dieser Woche, wenn du unterwegs bist, dort wo auch immer du bist, bete doch dieses Gebet. Wenn du in der Straßenbahn sitzt, bete doch dieses Gebet. Herr, geheiligt werde dein Name. Dein Name soll in dieser Stadt sichtbar werden. Wo auch immer du in dieser Stadt oder in diesem Land unterwegs bist, in der ganzen Steiermark vielleicht unterwegs bist, vielleicht in ganz Österreich unterwegs bist, vielleicht gibt es Dienstreisende, die sind sogar in anderen Ländern unterwegs in dieser Woche. Ich möchte dir das mitgeben. Bete doch dieses Gebet ganz konkret. Sage, Herr, geheiligt werde dein Name. Dein Name soll jetzt sichtbar werden. Dein Name soll präsent werden für die Menschen, die da jetzt um mich herum sind. Etwas von deinem Namen soll da sichtbar werden. Und ich glaube, wir werden erleben, wie Gott etwas tut. Wie Gott sich offenbart. Wie Gott ganz neu Offenbarungen seines Namens schenkt. Dass Menschen ihn erleben können. Dass sein Name nicht geflucht oder gelästert wird, sondern geehrt wird. Ich denke dann an das dritte Gebot von den 10 Geboten. Da heißt es, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Deswegen beten wir, dein Name werde geheiligt. Wie wäre es, wenn du das jeden Tag betest? Und zwar ganz bewusst betest, nicht herunterleierst, sondern ganz bewusst betest, Herr, dein Name werde geheiligt in diesem Land, in dieser Stadt, in unserer Gemeinde, in unseren Familien, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Nachbarschaft. Herr, lass an meiner Nachbarschaft etwas von deinem Namen sichtbar werden, dass Menschen deinen Namen erkennen können, wer du bist, dein Wesen zu erkennen. Das ist ein ganz, ganz wertvolles Gebet. Ich muss euch sagen, dieses Vaterunser, je mehr ich mich jetzt damit beschäftigt habe, hat ganz neu mein Herz berührt. Und ich frage mich, was könnte geschehen, wenn jeder von uns so eine ganz neue Offenbarung dieses Vaterunsers bekommt und es täglich betet und es zu einem Inhalt, zu einem wichtigen Inhalt unseres Gebets wird. Und zwar nicht nur die Worte, nicht als Ritual, sondern ganz bewusst das zu beten. Ich glaube, Gott wird Wunder wirken. Ich glaube, Gott wird sich ganz neu offenbaren. Und ich möchte euch das so ans Herz legen, dieses Vaterunser wirklich zu beten, so ganz bewusst zu beten. Und es gibt ein wichtiges Schlüsselwort in diesem Gebet und damit komme ich zum Abschluss. Und das heißt heute. Du kannst es heute beten. Nicht morgen. Verschieb es nicht auf morgen. Sag nicht, okay, morgen bete ich das mal. Sondern morgen ist schon wieder heute. Das heißt, du darfst es heute beten, täglich beten. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Vaterunser ganz neu in unser Leben integrieren. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet. Und vielleicht können wir jetzt alle gemeinsam aufstehen. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn wir heute mal zum Abschluss dieser Predigt gemeinsam das Vaterunser beten. Und zwar so ganz bewusst, uns ganz bewusst werden, was wir da beten. Und wir werden jetzt die nächsten Wochen immer wieder über dieses Gebet hören. Aber vielleicht können wir jetzt einfach so ganz bewusst sagen, dieses Vaterunser ganz bewusst so aussprechen. Denn Jesus sagt, ihr aber betet so. Und es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass das, was im Vaterunser drin steckt, dass wir das für uns selber so ganz neu ergreifen können. Und dass wir es beten, auch im Alltag ganz bewusst beten und diese Inhalte in unser Leben implementieren können. Und lasst uns doch gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn in diesem Land und in dieser Stadt, Herr, dass etwas von deinem Namen sichtbar wird. Herr, wir beten heute, so wie du uns gelehrt hast, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name über allen Familien, über allen Ehen. Herr, ich bete darum, dass dein Name geheiligt wird in unserem Leben, in unseren Nachbarschaften, an unseren Arbeitsplätzen. Dass dein Name geheiligt wird, dass dein Name sichtbar wird. Und ich danke dir dafür, dass du unser Vater bist. Dass wir deine Kinder gemeinsam sein dürfen, dass wir zusammenstehen dürfen. Und dass wir dich als unseren Vater haben dürfen, zu dem wir kommen dürfen. zu dem wir so kommen dürfen, wie wir sind. Und ich danke dir dafür, dass du in den Himmeln bist. Herr, dass du am Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt. Danke dafür, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Herr, wir möchten beten, geheiligt werde dein Name. Und ich bete für jeden hier in diesem Raum. Gott, ich bitte dich darum, dass du jeden Einzelnen ganz neu berührst. Auch ganz speziell in Bezug auf das Vaterunser. Herr, dass das unser Gebetsleben prägt. Dass es unser Gebetsleben verändert. Dass wir Menschen sind, die diese Inhalte beten und die erleben, wie du Wunder tust. Danke für dieses wunderbare Gebet, das du uns gegeben hast, Herr. Und ich möchte jetzt beten darum, dass du jeden Einzelnen ganz speziell segnest und tiefer hineinführst in diese Beziehung zu dir. Danke dafür, Herr, dass das die wichtigste Beziehung ist, die es gibt. Halleluja. Preise dir, Herr Jesus. Preise dir, Herr Jesus. Halleluja. 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 Geheiligt sei dein Name, Herr. Halleluja. Halleluja. Herr, wir beten für alle Verantwortlichen in dieser Stadt. Wir beten für unsere Regierung. Herr, wir beten für unseren Bürgermeister. Wir beten für alle, die Verantwortung tragen in dieser Stadt, dass sie eine Begegnung mit deinem Namen haben. Herr, dass dein Name geheiligt wird in dieser Stadt, dass dein Name sichtbar wird in dieser Stadt. Herr, wir beten darum, dass dein Name, deine Kraft sich entfalten kann in dieser Stadt, dass dein Wesen sichtbar wird, Herr, dass deine Liebe, deine Kraft, deine Treue sichtbar wird. Wir beten jetzt darum, Herr, dein Name werde geheiligt. Und ich bete jetzt auch für jeden hier in diesem Raum, dass dein Name geheiligt wird. Bitte ich darum, dass du jeden Einzelnen gebrauchen kannst, in seinem Umfeld, in dieser Woche, deinen Namen groß zu machen, dass dein Name sichtbar wird. Danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, Herr. Halleluja. Halleluja. Preise dir, Herr Jesus. Preise dir, Herr. Lass uns jetzt gemeinsam noch ein Lied singen und Gott so gemeinsam erheben, ihm die Ehre geben. Und ich möchte euch wirklich das mitgeben in dieser Woche. Betet das Vaterunser. Nehmt das so ganz bewusst in euer Leben hinein.